ARD.
Politisches Erdbeben. Die AfD gewinnt zum ersten Mal eine Landtagswahl.
Neue Betrugsmasche. Die Polizei warnt vor falschen Bankbriefen mit QR-Codes.
Und große Umfrage. Wie fahrradfreundlich ist es bei euch?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo und guten Morgen. Heute ist Montag, der 2. September. Uli Spinnrad und Magdalena Bienert sind diese Woche für euch da. Team Mönchengladbach-Berlin also. Hey,
jo,
hey.
Guten Morgen auch von mir. Und na klar, wir müssen unbedingt über die Landtagswahlen reden.
Die Leute, wenn die AfD wählen, das ist die beste Art und Weise, der Regierung mal einen Tritt in den Allerwertesten zu geben.
Tja, jetzt ist es also tatsächlich passiert in Thüringen. Die AfD hat die Landtagswahl da gewonnen. Damit ist die Alternative für Deutschland zum ersten Mal stärkste Kraft bei einer Wahl geworden. Das ist zwar nicht so überraschend, weil das ja nach vielen Umfragen vorher auch schon so zu erwarten war, aber es ist trotzdem ein politisches Erdbeben, na klar.
Ja, weil vor allem die AfD in Thüringen ja als besonders radikal gilt. Also der Verfassungsschutz stuft sie als gesichert rechtsextrem ein. Also es kann theoretisch sein, dass mit Björn Höcke jetzt ein Rechtsextremist Ministerpräsident wird.
Ja, wir müssen das aber mal so ein bisschen aufdröseln, weil in Sachsen wurde ja auch ein neuer Landtag gewählt. Also wie gesagt, in Thüringen hat die AfD gewonnen mit fast 33% der Stimmen und in Sachsen ist sie zweitstärkste Kraft geworden hinter der CDU.
Und auch das andere Ende des Parteienspektrums, das Bündnis Sarah Wagenknecht, war richtig erfolgreich. In beiden Ländern hat die neue Partei direkt mal zweistellige Ergebnisse geholt und zieht in die Landtage ein.
Ja, und die Frage ist ja immer nach so einer Wahl, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für eine mögliche Landesregierung? Also wer stellt den Ministerpräsidenten oder die Ministerpräsidentin und welche Parteien bilden eine Regierungskoalition, damit sie überhaupt genug Stimmen zusammenkriegen? Du hast Björn Höcke für Thüringen ja eben auch schon mal erwähnt.
Genau, der will natürlich Ministerpräsident werden, aber ja, selbst 33% reichen nicht. Er bräuchte also einen Koalitionspartner. Es haben aber alle Parteien gesagt, dass sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten wollen.
Ja, das heißt, die CDU als zweitstärkste Partei bei der Wahl könnte mit ihrem Chef Mario Vogt ins Spiel kommen. Aber auch die CDU müsste eine Koalition bilden, vielleicht sogar mit den Linken oder dem noch linkeren Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist eigentlich auch undenkbar. Mhm. Aber um eben Höcke als Regierungschef zu verhindern, bleibt den Parteien vielleicht gar nichts anderes übrig.
In Sachsen sieht es ein bisschen anders aus. Da hat die CDU ja die Wahl gewonnen mit dem auch jetzt schon amtierenden Ministerpräsidenten Kretschmer. Aber er muss sich eine neue Koalition suchen. Zum Beispiel mit der SPD und dem BSW, dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Aber gleiches Problem wie in Thüringen. CDU und BSW können sich eigentlich so gar nicht ab. Also auch da müssten sich beide Seiten zusammenraufen. Und sehr interessant, was dieser Wähler hier aus Thüringen zu diesen beiden Parteien sagt.
Ich kann auch der Linken viel abgewinnen. Ich kann auch der BSW viel abgewinnen. Aber die AfD geht die Probleme mit Nachdruck an.
Das ist erstaunlich, ne? Ganz links und ganz rechts muss für Wähler offenbar kein Widerspruch mehr sein. Hauptsache keine Stimme für die Parteien der Bundesregierung, so scheint das zumindest bei dieser Wahl. Übrigens haben auch die ganz jungen Wähler zwischen 18 und 24 mit Abstand am häufigsten für die AfD gestimmt.
Also wir halten fest, in Thüringen gewinnt die AfD die Landtagswahl, in Sachsen wird sie Zweite hinter der CDU. Björn Höcke als rechtsextremer Ministerpräsident im Thüringer Landtag ist möglich, aber unwahrscheinlich. Allerdings auch nur, wenn sich die anderen Parteien wirklich nicht mit der AfD zusammentun. Also das müssen wir mal abwarten.
Ja, und jetzt geht das Gerangel um mögliche Koalitionen los. Klar ist aber, die AfD gewinnt in den beiden Bundesländern an Macht und die etablierten Parteien der Bundesregierung, die haben an Macht verloren.
Und eine Erkenntnis ist auch, es bringt offenbar nicht so viel, die AfD vor einer Wahl zu verdammen oder anzuprangern. Das haben ja gerade erst viele Unternehmen öffentlich gemacht. Auch eine große Supermarktkette hat dafür geworben, nicht die AfD zu wählen. Die Deutsche Bischofskonferenz auch, aber gebracht hat es anscheinend wenig.
Nee. Und alle Zahlen, die wir jetzt auch gerade genannt haben, sind natürlich noch vorläufig, Stand 5 Uhr am Montagmorgen. Also schaut da gerne mal auf tagesschau.de vorbei. Da wird alles ständig von unseren Kollegen aktualisiert.
Und um Björn Höcke und die AfD geht's heute auch im Tagesschau-Podcast 11KM. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind aus der Sommerpause zurück und analysieren die Ergebnisse der Thüringenwahl und die Strategien und das Weltbild von Björn Höcke. Den Link dazu findet ihr natürlich in unserer Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Die deutsche Flugsicherung ist von Hackern angegriffen worden. Für die Sicherheit im Luftraum ist ihre Arbeit essentiell. Allerdings war wohl hauptsächlich die Bürokommunikation betroffen. Den Flugverkehr hat die Attacke nicht behindert. Es wird vermutet, dass die Hacker einer Gruppierung des russischen Militärgeheimdienstes angehören.
In Solingen gab es gestern eine offizielle Trauerfeier für die Opfer des Anschlags vor anderthalb Wochen. Bundespräsident Steinmeier sagte, der Staat habe sein Versprechen auf Schutz und Sicherheit nicht vollständig einhalten können. Deshalb müsse er Versäumnisse aufklären.
Im Gazastreifen ist eine groß angelegte Impfkampagne gegen Kinderlähmung angelaufen. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums haben im Zentrum des Gazastreifens bereits mehr als 72.000 Kinder die erste von zwei Schluckimpfungen erhalten.
Bei den Paralympics in Paris gab es die ersten Goldmedaillen für das deutsche Team, und zwar für Schwimmerin Tanja Scholz und den Schwimmer Josia Topf, jeweils über die 150 Meter Lagen. So, und jetzt reden wir über diese kleinen schwarz-weißen Kästchen, die uns das Leben einfacher machen sollen, QR-Codes. QR steht ja für, kurzes Schlaumeierwissen, Quick Response. Und ja, kennen wir irgendwie alle, ne? Man scannt einfach schnell und schon hat man eine Speisekarte oder einen Text im Museum gelesen. Oder super einfach auch, um Überweisungen zu machen. Also ich finde die sehr, sehr praktisch eigentlich.
Das stimmt. Und das klingt alles wahnsinnig modern. Aber was ich jetzt auch in dieser Recherche gelernt habe, die gibt es schon seit 30 Jahren, die QR-Codes. Der wurde 1994 von einer japanischen Firma entwickelt, um die Logistikabläufe bei Toyota zu verbessern.
Ja, ich hätte die auch viel später verortet. Ja. Aber wofür diese Dinger bestimmt nicht gedacht waren, und da muss man gerade vermehrt aufpassen, darauf weisen zumindest Landeskriminalamt und Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hin. Die QR-Codes werden gerne von Kriminellen missbraucht, weil man bei QR-Codes halt eben nicht auf den ersten Blick sehen kann, welche Infos die enthalten. Und diese recht neue Betrugsmasche nennt sich Quishing.
Ja, Phishing, das kennen wir ja alle schon, das sind Mails, da wird dann versucht, an private Infos zu kommen. Also zum Beispiel wird vorgetäuscht, man sei die Enkelin und man bräuchte Geld, oder irgendein entfernter Onkel sei gestorben und man würde dann was erben. Dieser Begriff Quishing ist einfach Phishing plus QR-Codes kombiniert. So ein Schreiben von der Bank hat unser Kollege Julius Schmidt aus unserem 15-Minuten-Podcast-Team auch schon mal bekommen.
Also ich habe mal ein angebliches Schreiben von der Commerzbank bekommen, und bei der Bank bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe mich da vor Jahren mal angemeldet, um mir irgendwelche Angebote einzuholen. Und dann habe ich aus Interesse auf den Link geklickt, und erst als ich dann meine aktuellen Bankdaten eingeben sollte, da dachte ich mir, warte mal, was für ein Schwachsinn gerade bei einer Bank, bei der du eigentlich gar nicht bist. Aber bis dahin sah alles täuschend echt aus. Die Seite, die E-Mail-Adresse, einfach alles.
Also auch Login-Daten vom Online-Banking können mit Quishing abgegriffen werden. Die Verbraucherzentrale hat auf einer Infoseite auch so ein gefaktes Schreiben hochgeladen, das angeblich von der Commerzbank kommt. Also da bitte bloß nichts scannen, wenn ihr sowas kriegt, warnt Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und er sagt auch, das ist zwar noch nicht die Regel, aber kommt immer häufiger vor.
Quishing kennen wir vor allem seit Jahren in Mails. Jetzt haben wir auch die Situation, dass solche QR-Codes auch mit Briefen verschickt werden oder vielleicht auch als falscher Strafzettel hinter dem Schleimwischer beim Auto stecken können.
Genau, und da habe ich echt aufgehorcht, weil habe ich vielleicht schon mal bekommen, so einen Strafzettel. Und ehe ich natürlich da diese nervige, x-stellige Aktenzeichennummer eingebe, scanne ich natürlich lieber diesen QR-Code. Mhm. Zack, Geld ist überwiesen. Aber auch das haben die Betrüger für sich entdeckt. Deshalb, wenn euch dieser Zettel hinterm Scheibenwischer irgendwie komisch vorkommt, also ja, tatsächlich lieber der Polizei melden.
Ja, es sind auch schon betrügerische QR-Codes an Ladesäulen für E-Autos gefunden worden. Auch darüber soll man dann angeblich die Ladung des Autos bezahlen. Deshalb der Rat, wenn die Ladesäulen ein Display haben, dann nur diesen QR-Code scannen und auf keinen Fall irgendeinen, der vielleicht erst nachträglich da drauf geklebt wurde. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, also generell gibt es natürlich ein paar wichtige Tipps, um nicht auf diese Masche reinzufallen. Also QR-Codes soll man wirklich nur scannen, wenn man sicher ist, dass der seriös ist und einem echten Anbieter gehört. Sinnvoll ist es auch tatsächlich, eine Scanner-App dafür zu benutzen, die erstmal die Internetseite anzeigt und nicht direkt Befehle ausführt. Da gibt es zum Beispiel die App QR and Barcode Scanner für Smartphone, und die prüft erstmal die Sicherheit der Seite, bevor sie euch weiterleitet.
Ja, und wenn ihr dann doch mal reingefallen seid, dann auf jeden Fall direkt an die Polizei wenden, und falls ihr sogar auch schon Geld bezahlt habt, sofort eure Bank informieren und das Konto sperren lassen über die 116 116. Ding, 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 ding.
Ding, ding. Jetzt geht's ums, klar, Fahrradfahren. Der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der hat seit gestern nämlich die zweijährliche Umfrage für Radfahrende wieder geöffnet und will wissen, ob uns Fahrradfahren da, wo wir wohnen, Spaß macht oder ob es eher stressig ist.
Ja, es fühlt sich an manchen Stellen sicher an und an anderen Stellen unsicher. Aber die Fahrradwege sind nicht durchgängig und ist also nicht so optimal.
Ja, so sieht das dieser Radfahrer in Bonn in NRW. Der macht hoffentlich ja auch bei der Umfrage des ADFC mit, damit man seine Infos verwerten kann. Auf der Website kann sich jeder eintragen und an der Befragung teilnehmen. Und das ist eben wichtig, weil die Ergebnisse werden dann von Verkehrsexperten, also von den Städten, den Gemeinden genutzt, um die Fahrradwege besser zu machen. Oder eben auch zu erfahren, ob vielleicht auch schon irgendwas ganz gut läuft in Sachen Fahrradverkehr.
Das letzte Mal, also vor 2 Jahren, hatten fast 250.000 Radfahrerinnen und Radfahrer mitgemacht und über 1.100 Städte und Gemeinden wurden dann bewertet durch diese Radfahrerinnen und Radfahrer. Und interessanterweise waren fast alle auch Autofahrer gleichzeitig, also und kennen damit sozusagen beide Perspektiven. Damals gab es einen Daumen hoch für die größeren Städte. Da war so, ja, da tut sich was. Auf dem Land passiert hingegen wenig. Und Verkehrsexperten bestätigen das auch. In den größeren Städten beginnt langsam ein Umdenken.
Tja, das ist wenig überraschend, was so eine fahrradfreundliche Stadt ausmacht. Das ist, na klar, vor allem Platz für die Radfahrer. Ja. Aber dafür muss oder müsste umgebaut werden. Das heißt auch, die Autos bekommen dann weniger Platz. Es gibt zum Beispiel ja das Prinzip von breiteren Fahrradwegen.
Zum Lachen ist das. Die haben das unmöglich gemacht für uns Autofahrer hier. Unmöglich.
So, das ist die Sicht dieses Autofahrers. Es gibt aber ja zum Beispiel auch direkt ganze Fahrradstraßen. Zum Beispiel auch bei mir in Mönchengladbach. Da haben Radfahrer dann immer Vorfahrt. Die dürfen auch gar nicht überholt werden.
Ja, gibt es bei mir auch. Aber es gibt auch sehr komfortable, wirklich ganze Spuren für Radfahrende. Die nutze ich auch sehr, sehr gerne. Andererseits fehlt dadurch jetzt leider auch die Busspur. Und zu den Stoßzeiten ist es dann natürlich für die Autofahrer wieder ein bisschen nervig wegen Stop and Go.
Ja, also mein Problem ist dabei ehrlich gesagt eher so ein bisschen, ich nutze diese Straße in Mönchengladbach nicht, weil sie am anderen Ende der Stadt liegt. Aber klar, sowas ist immer schneller gebaut, als irgendwie alle Radwege in der Stadt vernünftig zu machen. Und auch sicher, also günstige Prestigeprojekte wie bei mir in Mönchengladbach, die kriegen dann oft den Vorrang, aber die verbessern den kompletten Fahrradverkehr in der Stadt eher so mäßig, glaube ich.
Mehr Platz für Radfahrer bedeutet ja eben immer ein Wegfall auch von Parkplätzen, die ja ohnehin schon knapp sind bei den Städten. Und Daniel Wolf vertritt die Interessen der Gewerbetreibenden in einem Kölner Stadtteil und er beschreibt, was dieses Parkverbot für Auswirkungen zum Beispiel auf eine Postfiliale hatte.
Weil viele ihre großen Pakete halt nicht mehr abgegeben haben und das auch zu Umsatzverlusten geführt hat und sie schon überlegt hatten, dann auch hier den Standort zu verlassen.
Also Stadtplaner müssen immer alle Interessen im Blick haben und nach gemeinsamen Lösungen suchen. Münster, auch bei euch in Nordrhein-Westfalen, ist ja so Paradebeispiel für die super Fahrradstadt in Deutschland, oder?
Jo, das ist quasi die Streberstadt. Die haben zum Beispiel so eine 4,5 Kilometer lange Fahrrad- und Fußgängerstraße, die rund um die Altstadt führt. Oh. Aber trotz Münster als Paradebeispiel hinkt Deutschland insgesamt hinterher im internationalen Vergleich. Beispiel Kopenhagen, kennen viele auch, ist noch mehr Streberstadt. Da wurden hunderte Millionen Euro in die Infrastruktur für Radfahrer investiert. In den Niederlanden zum Beispiel ist Utrecht ganz vorne mit dabei. Da gibt es sogar ein extra Parkhaus für Fahrräder am Bahnhof mit über 12.000 Plätzen.
Und uns interessiert sehr, wie sieht's denn auf euren Straßen aus? Erzählt uns mal, wie eure Strecken aussehen, die ihr mit dem Fahrrad fahren müsst. Fühlt ihr euch sicher? Gibt's genug Radwege? Wir freuen uns sehr über eine Sprachnachricht via WhatsApp. Die Nummer findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Und da ist auch der Link zur Umfrage vom ADFC.
So, wir reden ja hier oft über den Unterschied zwischen Stadt und Land. Wie auch hier zum Beispiel beim Thema Radverkehr ist ja sehr unterschiedlich. Eher so ein Stadtding, ne?
Ja, voll. Also wir sind das beste Beispiel. Ich wohne mitten in Berlin. Du zwar auch in der Großstadt, aber dann doch eher auf dem Land irgendwie, oder?
Ja, also schon weit weg von der Innenstadt, in so einem ländlichen Vorort quasi. Mhm. Dazu gibt es eine richtig gute Geschichte aus Japan. Die Regierung da wollte nämlich, dass mehr Frauen aufs Land ziehen, also raus aus den ganzen Großstädten.
Wenn sie nämlich Männer aus der Provinz heiraten und direkt da bleiben, sollten sie sogar umgerechnet 4.000 Euro dafür bekommen. Vorher sollten sie auch das Zugticket sogar zum Date hin bezahlt bekommen. Also
so, aber für die Idee gab es überraschenderweise viel Kritik und auch Häme im Internet gegen die Regierung.
Komisch.
Ja, absolut. Deshalb hat auch die zuständige Ministerin die Pläne direkt mal wieder gekippt. Übrigens ist das die Ministerin für die Wiederbelebung der Region, so heißt das offiziell. Vielleicht bräuchten wir das auch mal in Deutschland. Magda, wie viel müsste ich dir zahlen, damit du aufs Land rausziehst?
Oh, du, also es müssten auf jeden Fall mehr als 4.000 Euro sein. Aber ich gebe gerne zu, nach über 40 Jahren mitten in Berlin bin ich langsam verhandlungsbereit.
Ja, bist du? Krass, überrascht
mich. Ja, bin ich, doch.
Gar nicht gedacht. Ich berate dich gerne, was das Landleben angeht, mache ich auch umsonst. Aber cool. Erstmal zusammen sind wir morgen wieder hier in diesem Podcast. Habt einen schönen Tag, macht's gut.
Bis dann, tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.